Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist schon wieder Donnerstag. Donnerstag, der 15. September 2022. Und ich würde mal gerne wissen, wie geht's eigentlich der SPD heute Morgen? Hat sie sich schon entschlossen, ob sie jetzt Panzer in die Ukraine liefern will oder nicht? Ich muss selber lachen über die Frage, weil ich finde es einen guten Gag. Ich finde es wirklich einen guten Gag. Und wenn ihr sagt, hä, wo war denn da der Witz? Ganz einfach. Hat sich die SPD schon entschieden, ob sie jetzt Panzer liefern will oder nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage als Gag, denn natürlich hat sie sich nicht entschieden, ob sie das will. Das wäre ja das Neueste. Also das wäre ja das Neueste, wenn die SPD klar darüber wäre, ob man die Ukraine als eindeutig vom Aggressor angegriffene Nation jetzt mal schnell unterstützen sollte, jetzt da sie doch entscheidende Geländegewinne gemacht hat. Ich meine, das ist ja die Frage, muss man dann jetzt überhaupt noch unterstützen? Oder wie Olaf Scholz sagen würde, also wenn die das auch ohne uns hinkriegen, dann stellt sich die Frage, ob wir überhaupt noch irgendwas tun müssen, dann geht's doch auch so. Da rufe ich lieber mal bei Wladimir Putin an, wie es ihm so geht. Und Manuela Schwesig ruft von hinten rein. Und Olaf, wenn du den Vladi anrufst, dann frag ihn, ob das nicht auch ganz schlimm ist für ihn, dass die Ukrainer jetzt solche Geländegewinne machen. Ja, und wenn es schlimm ist für ihn, bitte, liebe Grüße, es tut mir auch sehr leid. So viel von Manuela Schwesig am Telefon von Olaf Scholz. Also Olaf Scholz auf jeden Fall ist mal wieder genau wie die gesamte SPD total unsicher, ob es jetzt richtig ist, wirklich die Ukraine mit Panzern zu unterstützen. Und wisst ihr, was das Geile ist? Täglich grüßt das SPD-Murmeltier. Ja, schon bei den schweren Waffen hat Olaf Scholz den gleichen Eiertanz aufgeführt wie jetzt.
Ja, keine deutschen Alleingänge.
Welche deutschen Alleingänge denn? Bei den schweren Waffen gab es auch keine deutschen Alleingänge. Da hatten nämlich alle schon schwere Waffen geliefert, als die SPD noch von deutschen Alleingängen sprach, die es nicht geben solle. Und jetzt wieder
Panzer, ich weiß nicht so recht. Also der Wladimir Putin am Telefon fand das jetzt nicht so gut. Und dann wollen wir das lieber nicht machen.
Was ist da eigentlich los in diesem Verein? Ich meine, die Frage ist die SPD einfach prinzipiell dagegen? Also wenn jetzt wirklich alle sagen würden, wir liefern keine Panzer, würde die SPD dann vielleicht sagen,
ja, jetzt liefern wir Panzer, denn jetzt will ja keiner mehr, dann ist es eben ein deutscher Alleingang, der aber mit den Bündnispartnern abgestimmt ist, weil die Bündnispartner alle nicht wollen, wollen wir.
Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe die SPD nicht mehr. In einer solchen Situation, in der die Chance besteht, Wladimir Putin daran zu hindern, dass er weitere Länder überfällt und am Ende sogar die demokratische europäische Ordnung nachhaltig schädigt, über den Angriff der Ukraine hinaus. In diesem Moment sagt die SPD als Regierungspartner, nee, wissen wir nicht so genau, obwohl sie zwei Regierungspartner hat, nämlich FDP und Grüne, die sofort unterstützen würden und das zu Recht. Aber gut, das ist eben die SPD. An diesem 15. September 2022 heute, übrigens ein epochales Datum, muss man mal sagen, ein epochales Datum. An diesem 15. September, heute vor 25 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert also, hat sich nämlich die Welt verändert. Für immer und zwar grundlegend. Und das Beste ist, es ahnte damals niemand. Und deswegen fangen wir heute und nur heute mal so an.
Die Zahl des Morgens.
458 Milliarden Dollar, so viel war Google im vergangenen Jahr wert und damit nach Amazon und Apple das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Firma also, von der nach den Gründern Larry Page und Sergey Brin erste Mitarbeiter Craig Silverstein mal sagte,
klar waren wir eine Garagenfirma. Ich sorgte dafür, dass wir in der Garage arbeiteten, einmal im Monat. Ich wollte jedem später erzählen können, dass alles in einer Garage begann. Also nochmal fürs Protokoll, wir starteten in einer Garage. In einer Garage mit einem Haus hinten dran.
Und heute vor 25 Jahren entstand der Name Google aus einem Tippfehler. Eigentlich sollte die erste Domain nämlich Google heißen. Das ist ein mathematischer Begriff für eine riesige Zahl, eine 1 mit 100 Nullen. Aber dann wurde eben die Domain google.com gesichert. Ein Jahr später stellte der erste Sponsor einen Check auf den Namen Google aus. Und um den einlösen zu können, musste aber dann auch das Unternehmen so heißen und wurde also als Google gegründet. Ja, wirklich krass. Den Namen Google gibt's also nur aus Versehen. Aber dafür heute seit 25 Jahren. Das Unternehmen ist ein Jahr jünger und kennt ihr eigentlich das Motto von Google? Doch, die haben eins. Mitarbeiter Nummer 23, Paul Buchheim, hat's gefunden.
Ich kam direkt von Intel und hatte so das Gefühl, eigentlich will ich nicht wieder bei so einem großen Unternehmen arbeiten. Ich suchte nach einem Motto, das die Leute ein bisschen provozieren würde, das für Aufmerksamkeit sorgen würde. Eines Tages saß ich dann im Meeting und da fiel es mir ein. Ganz einfach. Tu nichts Böses.
Don't be evil. Tu nichts Böses. Ist das Motto von Google. Mehr Pointe geht heute Morgen nicht. Ja, manchmal ist die Wirklichkeit einfach lustiger als jede Übertreibung des Spaßmachers.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
So, was könnte diese weltverändernde Entstehungsgeschichte des Namens Google überhaupt toppen? Heute, wer oder was könnte noch Historischeres sagen? Natürlich nur unser aller Bundeskanzler.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ja, genau, richtig. Aber was heißt das eigentlich nochmal?
Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Ja, und deshalb spricht Olaf Scholz bei der Verleihung eines Preises an die, die diese Zeitenwende ganz hautnah als extrem bedrohlich und buchstäblich an vorderster Front erleben, das ukrainische Volk nämlich. And now it's time for the champions. Das wird heute in Potsdam mit dem M100 Medienpreis ausgezeichnet für seinen Mut und seine Standhaftigkeit gegen die russische Invasion. Der Preis M100 wird seit 2005 jährlich an Menschen vergeben, die sich für die europäische Verständigung sowie Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Frühere Preisträger waren etwa Alexei Nawalny oder das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Und weil das ukrainische Volk heute leider nicht abkömmlich ist in der Ukraine, warum auch immer, verstehe ich nicht. Gibt es eine Entschuldigung? Da müssen wir mal nachfragen. Auf jeden Fall, weil es sich weiter wehren muss gegen den russischen Überfall, kommt stellvertretend er hier. Dr. Steelhammer, Wladimir Klitschko! Genau, Dr. Stahlhammer, Wladimir Klitschko, Xbox-Weltmeister und nun vor allem Bürgermeister aus Kiew und natürlich Ukrainer. Man denkt ja immer, der Putin, der hat keine Freunde. Aber in Usbekistan kommt es wohl heute zu einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping. Beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, sagt ARD-Reporter Benjamin Eisel.
Ein Treffen mit Wladimir Putin auf Xi Jinpings erster Auslandsreise seit mehr als 2,5 Jahren hätte große Symbolkraft. Russland und China verbindet eine strategische Partnerschaft, die vor allem durch die gemeinsame Ablehnung demokratischer Werte der USA und der NATO bestimmt wird. Die kommunistische Regierung in Peking weigert sich, den russischen Angriff auf die Ukraine zu verurteilen und spricht von berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands. Die russische Regierung auf der anderen Seite unterstützt die Ansprüche der Volksrepublik auf die demokratisch regierte Insel Taiwan.
Angekündigt beim SCO-Gipfel in Usbekistan sind auch Indiens Regierungschef Modi und der türkische Präsident Erdogan. Putin, Xi Jinping und Erdogan und Modi auf einem Fleck. Das wird eine Zusammenkunft. Also da würde ich wirklich Geld für zahlen, um da Mäuschen sein zu können. Und deshalb gleich weiter zu einer Frau, die ich jetzt zu Lebzeiten, sagen wir mal, auch nicht gerade verehrt habe. Also die aber selbst im Tod deutlich sympathischer ist, als es die drei eben genannten jemals sein werden.
Wach und wichtig. Das Interview.
Liebe Leute, bisher sind wir in dieser Woche zum Glück drumherum gekommen. Aber jetzt ist es soweit. Wir müssen reden über die Queen. Heute vor einer Woche ist Elizabeth II. Im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Briten nennen das den D-Day. Ich dachte immer, das sei der 6. Juni 1944 in der Normandie gewesen. Aber die Briten sehen das natürlich ein bisschen anders. Sie sagen, Normandy was that, we're in Britain here, we have our own D-Day. Jedenfalls begann mit dem D-Day von Elizabeth ein 10-tägiges strenges Protokoll. Verwirrenderweise begann das am Freitag mit, bitte haltet euch fest, D-Day plus null. Das widerspricht nur wirklich allen Regeln der Mathematik, an denen ich schon damals in der Schule gescheitert bin. Aber gut, so sind sie, die Briten. Anyway, Samstag war dann D-Day plus 1, Sonntag D-Day plus 2 und so weiter. Und heute ist also D-Day plus 6. Und seit gestern nun ist die Königin in ihrem Sarg im Parlamentsgebäude Westminster Hall in London aufgebahrt. Bis einschließlich Samstag kann sich das Volk, aber auch Touristen und wer auch immer dort vorbeischlendert, da nun von Good Old Lizzie verabschieden. 23 Stunden am Tag. Gerechnet wird mit 2 Millionen Gästen, die zur Totenwache kommen. Wir haben nur einen, also einen Gast, aber der weiß alles über Bestattungen. Denn Dr. Fabian Lenzen ist nicht nur Selbstbestatter, sondern auch, Achtung, Obermeister der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg. Guten Morgen, Herr Dr. Lenzen.
Guten Morgen.
Herr Dr. Lenzen, eine Berufsbezeichnung habe ich noch vergessen. Sie sind auch Thanatopraktiker. What the fuck is that?
Die Thanopraxie ist im Prinzip so ein bisschen der medizinische Teil unserer Arbeit. Da geht es zum einen um die Konservierung von Verstorbenen, zum Beispiel für Auslandsüberführungen. Zum anderen aber auch um die rekonstruktive Kosmetik, wenn beispielsweise jemand bei einem Unfall verstirbt und die Angehörigen sich gern nochmal verabschieden möchten, dann tun wir unser Bestes, das zu ermöglichen.
Also ich werde jetzt hier bestimmt nicht fragen, was immer alle fragen, nämlich was wäre der schwierigste Zustand eines Toten, den Sie jemals gesehen haben nach einem schweren Verkehrsunfall, den Sie wieder herrichten mussten, damit Mama, Papa oder die Partner ihn oder sie nochmal sehen konnten und vielleicht sogar erkennen. Was mich interessiert, ist was anderes. Hätten Sie gerne die Queen gemacht? Sagt man das eigentlich so unter Bestattern, die Queen machen?
Tja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, die damit verbunden ist. Spannend ist sowas mit Sicherheit, auch dann in die Abläufe, die dann sicherlich um das ganze Protokoll herum entstehen, eingebunden zu sein und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Aber das ist mit Sicherheit auch mit viel Stress und natürlich immer mit der Frage verbunden, mache ich hier auch alles richtig, wenn da 2 Millionen Menschen schauen, wie die Arbeit ist, die man macht, macht es das nicht unbedingt leichter.
Da sind wir gleich mittendrin. Die Queen ist jetzt eine Woche tot, wird seither im Eichensarg von A nach B kutschiert. Manchmal scheint mir der Tourplan dramatischer zu sein als bei mir. Dieser Sarg ist geschlossen, sinnvollerweise, würde ich mal vermuten, als Laie in Sachen Tod. Oder wie sieht es in dem Sarg jetzt aus? Also suppt da schon was am Boden rum und unten durch, wenn man nicht aufpasst?
Also normalerweise sollte das nicht so sein. In Großbritannien hat die Konservierung oder das Embalming, wie man dort sagt, auch nochmal eine andere Tradition, als das bei uns üblich ist. Das wird also dort relativ häufig auch bei ganz bürgerlichen, normalen, in Anführungsstrichen, Verstorbenen gemacht. Insofern können wir relativ sicher sein, dass die Queen also auch einbalsamiert, thanatopraktisch behandelt, konserviert wurde. Insofern können wir sicherlich davon ausgehen, dass da nichts, wie Sie sagen, suppt oder umherläuft. Aber die Frage, ob man den Sarg öffnet oder schließt, hat natürlich auch noch andere Komponenten sozusagen ethischer Natur, die man sich in dem Zusammenhang überlegen kann. Aber ich gehe mal davon aus, rein von der Frage her wäre es theoretisch auch möglich, den Sarg geöffnet zu zeigen.
Man kann ja auch die Körperflüssigkeiten austauschen, zum Beispiel gegen Formaldehyd, um den Körper zu konservieren. Dann hält das, wie ich gelesen habe, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis zu 2 Monate. Dann frage ich mich aber, warum denn dann nicht gleich ein offener Sarg?
Naja gut, also das, was Sie sagen, ist richtig. Das ist ja im Prinzip die thanatopraktische Behandlung oder die Einbalsamierung, eben dieser Austausch gegen ein formaldehydhaltiges Konservierungsmittel. Warum macht man es nicht? Ich glaube, das hat hier tatsächlich weniger Gründe der Hygiene oder der Optik, sondern mehr der Frage vielleicht auch, wollte die Verstorbene das selbst? Möchte die Familie das? Und vielleicht auch, ist das etwas, was 2 Millionen Besucher wollen? Wollen wirklich alle die Verstorbene selbst sehen? Oder geht es eher darum, noch einmal am Sarg vorbeigehen zu können und sich auf diese Art und Weise zu verabschieden?
Jetzt werden da in London, ich habe es vorhin schon gesagt, bis zu 2 Millionen Menschen zur Totenwache erwartet. Und obwohl der Sarg 23 Stunden am Tag zugänglich ist, wird mit Wartezeiten von bis zu 12 Stunden gerechnet. Warum tun sich Menschen das an? Schlange stehen, um an einer Holzkiste vorbeizugehen, in der Verwesen des Todes Fleisch liegt. Ist das in der Natur des Menschen oder ist das so eine typisch britische Trauerkultur?
Na, ich glaube schon, dass es etwas ist, was über Großbritannien hinausgeht. Sozusagen die Verortung von Trauer und auch sozusagen der Trauer Ausdruck zu verleihen, indem man einen solchen Ort aufsucht und auch eben den Sarg noch einmal sehen kann. Das ist schon etwas, was, glaube ich, trauerpsychologisch für viele Menschen eine Bedeutung hat, sind natürlich von diesen 2 Millionen Menschen die allermeisten nicht die engsten Angehörigen. Aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass sich selbst bei einer solchen Person des öffentlichen Lebens das Bedürfnis zeigt, Abschied nehmen zu können. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den wir mitnehmen können in die Diskussion über die Abschiedskultur, die wir sozusagen im ganz Privaten haben. Was ist eigentlich wichtig für uns beim Abschied nehmen? Ist tatsächlich eine ganz anonyme Beisetzung etwas, was für Angehörige passen kann? Ist vielleicht ein anonymes Grab etwas, was für Angehörige passen kann, wenn gleichzeitig 2 Millionen Menschen das Bedürfnis verspüren, sich noch einmal persönlich zu verabschieden und auch einen solchen Ort aufzusuchen?
Wir in Deutschland kennen dieses Defilieren am Sarg vorbei eigentlich so nicht. Gut, Willy Brandt wurde 1992 im Rathaus Schöneberg aufgebahrt, aber sonst fällt mir ehrlich gesagt keiner ein. Kein Kohl, kein Helmut Schmidt, sehr wohl aber vor 2 Wochen auch Gorbatschow. Was ist anders an der deutschen Trauer?
Naja, es gibt schon auch andere Beispiele, wo Verstorbene auch in Deutschland aufgebahrt worden sind. Wir können zum Beispiel 2018 mal Kardinal Lehmann im Mainzer Dom nennen als eine Möglichkeit, also ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sicherlich im kirchlichen Kontext vielleicht auch noch mal was anderes. Oder Drafi Deutscher 2006 auf dem Parkfriedhof Lichterfelde, damals am offenen Sarg, durchaus auch etwas, was dann Anstoß zur Diskussion gegeben hat, ob das angemessen ist. Also auch in Deutschland kommt das immer mal wieder vor. Und wir merken es auch im privaten Umfeld als Bestatter, dass durchaus es immer mal wieder Sterbefälle gibt, wo eben viele Menschen auch die Trauerfeier aufsuchen oder das Bedürfnis verspüren, sich zu verabschieden.
Nochmal zurück zur Queen. Wissen Sie zufällig, ob das Bestattungsunternehmen, das die Queen zu Grabe trägt, auch immer dasselbe ist seit 1300 Schlag mich tot? Oder hat King Charles III. Sich am Freitag erstmal hingesetzt und Telefonbücher gewälzt, um Londons Bestatter abzutelefonieren und die besten Angebote einzuholen?
Also, ob es seit mehreren Jahrhunderten das gleiche ist, kann ich offen gestanden nicht beantworten. Ich würde aber davon ausgehen, dass es mit Sicherheit, wir sehen das ganze Protokoll, was jetzt hier sozusagen vonstatten geht, da einen Plan gab, der in der Tasche war. Also, dass jemand dann spontan nahezu überrascht in der Situation des Sterbefalls sagt, jetzt müssen wir mal gucken, welchen Bestatter wir anrufen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, wird sicherlich darauf nicht völlig unvorbereitet gewesen sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, bei solchen Personen des öffentlichen Lebens sind die Bestattungen in der Regel natürlich sehr stark auch vom Protokoll mitgestaltet. Das heißt, der Bestatter ist da eher ein verhältnismäßig kleines Zahnrad in dem ganzen Getriebe, der dann letztendlich die Dinge umsetzt, die sozusagen zum Protokoll gehören, anders vielleicht als bei einer privaten Trauerfeier, wo er gemeinsam mit den Angehörigen überlegt, wie soll der Abschied gestaltet werden. Das ist sicherlich hier deutlich geringer, die Möglichkeit, hier selber Impulse zu setzen, sagen wir mal, als Bestatter.
Es heißt, die Queen nehme 2 Dinge mit in den Sarg: ihre geliebten Perlenohrringe und ihren diamantenen Ehering. Ist das üblich?
Es ist zumindest nicht ganz ungewöhnlich, dass man zum Beispiel einen Ehering beim Verstorbenen belässt. Das ist etwas, was wir auch regelmäßig mit Angehörigen sozusagen besprechen. Soll der Verstorbene den Ehering behalten oder nicht? Es ist ganz unterschiedlich. Manche hinterbliebenen Ehegatten sagen dann, nein, ich möchte den lieber als Andenken bei mir behalten. Andere sagen, nein, es ist mir wichtig, dass der Verstorbene oder die Verstorbene den Ehering behält als Zeichen einer fortdauernden Verbundenheit. Natürlich kann man sich vorstellen, dass der Schmuck, den die Queen mit sich trägt, wahrscheinlich vom Wert her so ist, dass man als Normalsterblicher etwas länger darüber nachdenken würde, ob man den wirklich beerdigen möchte. Aber dafür ist es dann eben auch die Queen.
Letzte Frage. Sie sind ja Obermeister der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg. Ich kenne 2 Bestatterinnen aus Berlin, die fliegen jetzt morgen extra nach London, stellen sich zur Totenwache an und wollen Montag auch zur Beerdigung gehen. Ist so ein Ding, wenn die Queen stirbt und die ganzen Zeremonien losgingen, auch wirklich was für die Profis, also etwas Besonderes für Sie als Bestatter?
Also spannend ist das mit Sicherheit und ich werde auch schauen, was da im Fernsehen übertragen wird. Bin ja selber auch als Dozent am Bundesausbildungszentrum tätig, etwas, was man vielleicht gesehen haben sollte und wo man wissen sollte, was da passiert, weil es natürlich bestattungskulturell, trauerkulturell wahnsinnig interessant ist. Wir haben allerdings am bevorstehenden Wochenende die Freisprechungsfeier, also die Absolventenfeier unserer frisch gebackenen Bestattungsfachkräfte im unterfränkischen Münnerstadt, wo unser Bundesausbildungszentrum ist. Insofern bin ich an diesem Wochenende natürlich in Münnerstadt und kann insofern nicht selber nach London reisen. Aber spannend ist das allemal und vielleicht, wenn es sich anders ergeben hätte, wäre das durchaus was gewesen, was ich gerne mit angesehen hätte.
Es stimmt mich sehr optimistisch, dass auch ein Bestatter lieber nach vorne guckt als nach hinten und die zukünftigen Absolventen ehrt als die Queen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Dr. Fabian Lenzen, Bestatter und Obermeister der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Rita Süssmuth, Politikerin. Demokratie bedeutet auch, sich selbst kritisch zu sehen.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war der Donnerstag bei Wach und Wichtig. Morgen hören wir uns wieder zum Finale der Woche. Habt einen angenehmen Tag. Bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.